Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Die schöne Musik ist ausgeblendet. Es scheint was mit unserem Thema zu tun zu haben. Sie wissen es, heute Abend begegnen wir dem Begriff Schönheit. Und vorstellen wird uns diesen Begriff Julian Feil. Herr Feil, um kurz vorzustellen, manche, die die Reihe schon besucht haben, haben ihn ja schon erleben können. Herr Feil hat in Stuttgart studiert, Philosophie, Germanistik, Kunstgeschichte noch?
Kunstgeschichte.
Ja. Ja, das ist natürlich eine Mischung, die für diesen Begriff sicherlich die richtige Basis legt. Die Philosophen machen sich ja grundsätzlich Gedanken darüber, was Schönheit denn sei. Die Kunstgeschichtler finden es. Und die Germanisten, naja, die versuchen zu analysieren, wie die Dichter das so machen. Herr Feil hat einen schönen Beruf. Herr Feil ist in der Werbung tätig. Und vielleicht hat auch die was mit Schönheit zu tun, hin und wieder. Manchmal auch erschließen sich Begriffe ja in der Negation. Wie auch immer, wir sind da sehr gespannt. Noch eine Anmerkung, Herr Feil ist auch Lehrbeauftragter hier an der Hochschule und zwar im Studiengang Kommunikationsdesign. Von daher ein paar unserer Studenten zumindest werden ihn auch nicht nur von Vorträgen her kennen, sondern eben auch aus seiner Lehre. Ja, ich freue mich auf den Vortrag. Viel Vergnügen.
Funktioniert's?
Verstärkt's? Jawohl. So, dann hoffen wir mal, dass die Batterie aushält. Volker, du wärst so nett und würdest mir signalisieren, wenn ich nicht mehr gehört werde. Schönen guten Abend. Ich habe sehr viel Material beieinander. Insgesamt sind wir bei ca. 120 Charts, um mal in nackten Zahlen zu nennen, was auf Sie zukommt. Davon sind allerdings 2/3 Bilder. Wir sehen Bilder, 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 weil Schönheit erschließt sich zum Teil sicherlich über Theorie, aber ansonsten über Erleben. Ich werde mich selber disziplinieren und werde sehr eng an den Charts bleiben, um innerhalb auch einer Stunde damit durchzukommen. Sie müssen mich anhalten oder unterbrechen, wenn Sie irgendwas nicht nachvollziehen können oder ich einfach zu schnell drüber rausche. War das schon ein erster Einwurf?
Nee.
Okay. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Apropos, damit wird das Thema ja schon eingeführt. Schön, was ist das? Schön früher, schön heute, schön für Sie. Schauen wir uns diesen Begriff einfach mal wörtlich an. Wie wird schön verwendet? Schön kommt von Schauen, wortgeschichtlich her, und bezeichnet das Ansehnliche, das, was gesehen wird. Das ist das Schöne. Mittelhochdeutsch Schöne, Althochdeutsch Skoni, steht für schön, glänzend, rein. Niederländisch Schoon, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, schön, rein, sauber. Da kommt also auch noch ein hygienischer Aspekt rein, wenn Sie so wollen. Im Englischen shiny haben wir heute noch diesen Wortstamm schön, da steht es dann einfach für glänzend. Umgangssprachlich wird der Begriff in einer sehr, sehr breiten Spannung gebraucht. Ironisch gebraucht kann schön auch negativ sein. Schön steht dann für auf ironische Weise gemeint schlecht, wenn wir zum Beispiel sagen, na, das ist ja eine schöne Sauerei. Dann wird schön auf einmal negativ belegt. Oder schön reingefallen, heißt ziemlich reingefallen. Auch hier wird schön gebraucht. Schön wieder ironisch gebraucht, heißt in der Wendung, wie man so schön sagt, üblicherweise eigentlich, drücke ich damit aus. Ein gewisser Spott ist dabei, wie man so schön sagt, ja, vielleicht ein bisschen ausgelutscht sagt, das ist damit angesprochen. Also es gibt ganz überraschende Verwendungen von schön. Im Wesentlichen aber ist schön natürlich positiv besetzt. Schön gefällt uns. Schön steht dann für anmutig, hübsch, prächtig, wunderbar, fein. Schön finden wir prinzipiell gut. Wenn eine Aufgabe schön gelöst ist zum Beispiel, dann drücken wir damit aus, dass sie gut gemacht ist. Schön ist angenehm. Schön kühl im Sommer, schön warm im Frühling oder im Winter. Schön ist auf jeden Fall auch klug, wenn wir sagen, ganz schön clever. Aber hier ist natürlich auch sehr mit gemeint. Schön ist, was wir begehren. Ich habe hier jetzt einfach mal Jennifer Lopez und Brad Pitt genommen, nicht wissend, wo ihre Geschmäcker sich abspielen, aber ich denke, ein paar von ihnen treffe ich, zumindest sehe ich ein paar Lächeln. Schön ist, was wir begehren und es bleibt schön, selbst wenn wir es nicht haben können. Gilt auch wieder für Jennifer Lopez und Brad Pitt. Ich nehme an, dass niemand von ihnen eine Chance hat, eine von den beiden Personen für sich zu gewinnen. Rein räumliche Gründe sprechen dagegen. Das ist eine ganz wichtige Wendung, weil damit schön letztendlich zum wertenden Begriff wird. Schön können auch Dinge sein, die wir nicht in irgendeiner Form bei uns selber ansiedeln können, sondern schön hat eine Objektivität, ist ein Wertbegriff. Damit verlässt schön den Bereich des rein Subjektiven. Das rein Subjektive wäre, wenn wir sagen, Geschmackssache auf Schwedisch, Geschmackssache. Das Schöne versucht hier einen Weg ins Objektive zu finden. Brad Pitt findet man doch schön, finden Sie doch schön. Jeder sagt doch, dass der schön ist. Das ist der Versuch, schön als Wertbegriff zu definieren. In der Modelschönheit oder dem schön sauber, ja, aber schön sauber hier, drückt sich der Charakter eines objektiven Wertbegriffs, eines Maßstabs aus. Das heißt, wir haben in schön angelegt sowohl mein subjektives Empfinden, das finde ich schön, als auch das ist doch schön, das findet man doch schön. Und genau über diese Spannung handelt heute der Abend, von der subjektiv erlebten geschmackswahrgenommenen Schönheit zur objektiven Schönheit, zur maßstäblichen Schönheit, zu dem, was eigentlich schön ist. Schön ist im Übrigen auch, bisher noch gar nicht berührt, das sittlich und damit verbindlich Gute. Das setzt dem Ganzen eigentlich dann so den I-Punkt auf. Schön steht für brav, edel, wahr, zum Beispiel gefasst in die schöne Geste. Ja, die edle Tat, eine schöne Geste. Das hat er in einer schönen Geste so gemacht. Ja, da wurde Geld gegeben, da wurden Leute unterstützt. Es war wirklich eine schöne Geste. Damit ist das Sittliche, das für uns alle verbindlich Schöne angesprochen. So, das ist so die Welt, in der sich dieser Begriff abspielt. Jetzt will ich noch auf ein anderes Faktum Ihren Blick lenken. Schönheit ist auch ein Stück weit ein Bewusstseinsbegriff. Was ich als schön bezeichne, sagt auch etwas über mich aus. Ja, wenn ich Jennifer Lopez schön finde, dann heißt es, naja gut, der steht halt auf solchen Frauen, um es mal einfach auszudrücken. Es gibt ein schönes Zitat von einem Mann namens Xenophanes aus Kolophon, der um 500 vor Christus gesagt hat, doch wenn die Ochsen und Rosse und Löwen Hände hätten oder mit den Händen malen könnten und Werke bilden wie die Menschen, so würden die Rosse rossähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen. Also hier geht es um die Darstellung des Idealen, das, was ich als über mir stehend empfinde, dann würden die Ochsen sich nichts anderes vorstellen können, als dass die Götter aussehen wie Ochsen, weil es einfach ihre Vorstellungswelt definiert. Ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper bilden, wie jede Art gerade selbst ihre Form hätte. Was hat das mit Schönheit zu tun? Das Schöne ist ja auch das Ideale, ist eben dieser Wertbegriff, das Schöne. Und die Götter müssten ja, so sie Götter sind, auch mit Schönheit, mit Idealität identifiziert werden. Mein Bild von Idealität, von Schönheit, ist mit Sicherheit auch davon geprägt, was ich begreifen kann. Was meine Bildung mir eröffnet. Auch ein wichtiges Thema, und letztendlich handelt dieser Abend auch davon, welches Bewusstsein Schönheitsbegriffe prägt, durch die Epochen. Schönheit als Maßstab kommt da zum Ausdruck, wo schön ist, was eine Epoche so definiert. Das liegt, denke ich, relativ nahe, dass jede Epoche einen anderen Schönheitsbegriff hat und damit Zeitgeschmack offenbart. Schön ist Zeitgeschmack. Der Bubikopf als Frauenfrisur in den 20er Jahren drückt eben auch ein gewisses Schönheitsempfinden aus. Und ich sag mal, ungekämmt und lang mag dann für die Hippiezeit schön gewesen sein und verstrubbelt und gegelt, was für die 80er Jahre bis heute schön ist, Zeitgeschmack. Lassen Sie uns betrachten, welche unterschiedlichen Vorstellungen von Schönheit durch die Jahrhunderte das ansehnliche, hübsche, elegante, raffinierte, das war also eine Welt von Schönheit, das angenehme, begehrenswerte und das ideale, gute, edle, wahre, wertvolle repräsentiert. Den drei Begriffswelten spielt sich Schönheit ja ab. Schönheitsbegriffe der Epochen lassen nämlich, das ist die zentrale These dieses Vortrags, aber die ist nicht sehr weit hergeholt, diese These, Rückschlüsse auf das Denken und die Anschauung ihrer Zeit zu. Deswegen ist es interessant. Nehmen an, ein paar Leute von Ihnen sind heute auch deswegen da, weil sie rauskriegen wollen, was war in welcher Zeit schön und warum hat man es schön gefunden. Und ich werde es versuchen, Ihnen zu erklären, als Vorschlag. Es geht also um Leitvorstellungen und Zu- und Abneigungen der Menschen, die in diesen Epochen lebten und gelebt haben. Und spannend wird es natürlich, wenn wir in der Neuzeit sind und darüber sprechen, welche Leitvorstellungen, Zu- und Abneigungen heute bei der Definition von Schönheit oder Schönheiten eine Rolle spielen. Wie gehen wir vor? Ich habe es am Anfang schon angedeutet. Wir betrachten Kunstwerke, wir betrachten Texte, Gebrauchs- und Unterhaltungsgegenstände, Dinge, die man eben anschauen kann, eben Dokumente der Epochen. Es ergibt sich dadurch natürlich eine gewisse Verfälschung, aber wir haben nun mal keine Möglichkeit, uns in die Epochen zurückzubeamen. Wir müssen mit den Zeugnissen dieser Epoche arbeiten. Und zwar unabhängig von ihrem ästhetischen Wert, denn der wäre ja immer zeitgebunden. Ja, und das gibt es ja auch oft. Denken Sie von mir aus an Van Gogh, der Zeit seines Lebens kein einziges Bild verkauft hat oder ein einziges Bild verkauft hat, aber heute zu den teuersten gehandelten Künstlern überhaupt zählt, dass ein ästhetischer Begriff, dass der Schönheitsbegriff sich innerhalb relativ kurzer Zeit, Van Gogh ist, wenn ich es recht weiß, in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts gestorben. Das heißt, innerhalb von 100, 130 Jahren hat sich sowas völlig verändert. Es interessiert uns deshalb nicht, sondern wir suchen ganz bewusst nach bestimmten Spuren in einzelnen Zeiten. Was hat dort die Leute angesprochen? Und wir gucken jetzt weniger nach sogenannten Meisterwerken, weil Meisterwerke, wie sie heute definiert werden, müssen nicht unbedingt Meisterwerke der damaligen Zeit gewesen sein. Für alle, die später mehr wissen wollen, vieles ist aus diesem Buch hier geklaut und abgeschrieben. Ich habe allerdings versucht, das ein bisschen zusammenzufassen. Umberto Eco, die Geschichte der Schönheit DTV, gibt es auch festgebunden, ist dann viel teuer. Das kriegen Sie für 1980, ist ein super Buch. Und ich hatte schon einen Plan für den Vortrag, als ich auf dieses Buch stieß, und das hat mich sehr glücklich gemacht. Achso, übrigens, wenn wir schon bei den Credits sind, die Arie, die Sie vorher gehört haben und immer wieder gehört haben, ist aus der Filmmusik Zimmer mit Aussicht, sehr schöner Film. Gehen Sie mal wieder in Ihre Videothek und leihen sich die DVD. Das hat auch sehr viel mit Schönheit und Ästhetik zu tun. So, jetzt geht's los. Die Schönheit der antiken griechischen Bildhauer hießen Phidias, Myron, Praxiteles und haben ca. 450 vor Christus einen Stil, den klassisch-griechischen Stil konzipiert und entwickelt, der letztendlich eine Synthese ist aus einmal lebendiger Beobachtung. Man hat sich genau angeschaut, was man abbilden wollte, aber man hat auch idealisiert, ideale Schönheit als Ausdruck der Harmonie von Seele und Körper geschaffen. Also es ging um Beobachtung, aber auch zu sagen, naja, und wenn wir das so beobachten, wie, wenn wir es idealisieren, wenn wir es perfektionieren, dann entspricht es eigentlich dem, was wir als Harmonie ansehen. Berühmtes Beispiel dieser Diskuswerfer hier, meine jüngere Tochter hat gestern gefragt, wie ich ihr das Bild gezeigt habe, sag, wieso hat denn der drei Beine? Ich sage, ja, der würde umkippen sonst, also das da hinten ist kein drittes Bein, aber Ihnen ist es klar, weil Sie sind schon etwas älter als meine kleinere Tochter. Also hier sehen Sie ideale Formen, quasi an der Natur angelehnt. Dahinter steckt eine bis ins Mittelalter und eigentlich bis in die Neuzeit zum Teil prägende Philosophie und Anschauung. Und die zu erklären, müsste jetzt so über die nächsten 4, 5 Charts gehen. Wichtig ist für diese Definition von Harmonie und damit auch Schönheit Platon, der vom 5. bis zum 4. Jahrhundert nicht alt wurde, sondern in dieser Zeit eben philosophiert hat. Dort wird Schönheit definiert als Harmonie und Proportion. Proportion ist ein Schlüsselbegriff für diesen ganzen Vortrag. Das wird eigentlich auch auf jedem Chart vorkommen. Schönheit ist einmal dieser Ausdruck von Harmonie und richtiger Proportion, harmonischer, ausgeglichener Proportion. Und zum anderen, das ist so eine kleine Seitenlinie, auch in einer, ich sag mal, in einem übertragenen Sinn ist Schönheit bei Platon auch Glanz in der Überwindung sinnlicher durch intellektuelle Wahrnehmung in der Philosophie. Also die Dinge zu sehen, kann mir eine Empfindung von Schönheit, den Eindruck von Schönheit zu erfassen. Mehr Schönheit erlebe ich aber, wenn ich begreife, was ich sehe. Das spielt bei Platon eine große Rolle, die Ideen hinter den Dingen eigentlich zu kapieren. Und die ganze griechische Kunst und auch bis in die mittelalterliche Kunst und alle ästhetischen Kategorien hinein, dreht sich um diese letztendlich auch Idee hinter den Dingen. Die Dinge sind eigentlich, greife ich jetzt mal ein bisschen vor, nicht perfekt, sondern sie sind unterwegs zu dieser Perfektion, sie sind Entwürfe in diese Perfektion, in die Richtung dieser Perfektion. Perfekt ist die Idee, die dahinter steht, die Idee Mensch. Die Idee Proportion, die Idee Natur, das sind alles perfekte Ideen. Was sich aber abspielt in der Schöpfung, ist ein Prozess zu dieser Perfektion hin. Und die ganze Kunst des Mittelalters versucht, von unterschiedlichen Aspekten her, diese Perfektion abzubilden. Idealisiert, so wie man das hier auch schon gemacht hat. Und interessant wird zu sein, in welchen stilistischen Ausprägungen diese Darstellung des Idealen versucht wird. Wenn man darauf mal draufgesetzt ist, ist es verblüffend, wie sich alles erschließt. Aber wir machen noch ein bisschen Inhalt. Hinter dieser Vorstellung von Harmonie gleich Schönheit als Ausdruck von richtiger Proportion gibt es eine ganze Reihe von Quellen, wie zum Beispiel die Inschriften auf der Tempelwand von Delphi, etwa 4. Jahrhundert vor Christus. Da ist angesprochen, was mit dieser Richtigkeit der Proportion und diesem Schönen gemeint ist. Das Richtigste ist das Schönste. Also schön und richtig, schön und recht, schön und adäquat wird hier zusammengesehen. Beachte die Grenze spielt auch eine große Rolle. Alles in seinem Maß, alles in seinem Metier, alles an seinem Platz ist die Vorstellung. Hasse die Hybris, hasse die Überheblichkeit. Die Überheblichkeit ist unnatürlich, ist nicht gemäß. Ausgeglichenheit ist die Idealvorstellung. Nichts im Übermaß. Vier Inschriften, die letztendlich um diesen Begriff der Harmonie und der richtigen Proportion kreisen. Harmonie und Chaos sind die Gegensätze in der griechischen Gedankenwelt. Und die Götter, die für dieses Begriffspaar stehen, sind Apollo auf der Harmonie-Seite und Dionysos auf der quasi chaotischen. Nietzsche hat es sehr viel später aufgegriffen, 1872 in seinem Die Geburt der Tragödie, aber man findet dieses Denkprinzip und diese Begriffe vielfach bei Nietzsche. Da wird die apollinische Schönheit, falls Sie das vielleicht schon mal gehört haben oder einmal hören werden, mit Ordnung, Maß, ruhige Harmonie gleichgesetzt. Interessanterweise gibt es bei Nietzsche, und da ist er Kind seiner Zeit, wenn wir nachher in diese Zeit kommen, werden wir sehen, dass noch mehr Leute so gedacht haben. Für Nietzsche gibt es auch eine dionysische Schönheit, die für Beunruhigung, für Lust, für Wahnsinn, für Ekstase eigentlich steht. Also das ist für Nietzsche auch denkbar, dass man quasi in der Entgrenzung, in der Zügellosigkeit eine andere Art von Schönheit erlebt. Und jeder, der schon mal eine Punkplatte gehört hat oder ich sag mal, ähnliche ekstatische Ausdrucksformen sich mal reingezogen hat, der hat einen Begriff davon, was hier gemeint ist. Aber bleiben wir mal noch schön bei den Griechen. Wir kommen jetzt letztendlich noch zu einer anderen zentralen Idee, die Vorsokratiker Thales, Matheunterricht, ich höre dir rapsen, Anaximander, Anaximenes, circa 7. bis 6. Jahrhundert vor Christus, also wir gehen jetzt in der Zeit wieder etwas zurück, haben mit der Zielsetzung, die Welt als ein Ganzes zu beschreiben, als einem zentralen Gesetz unterworfen, von Pythagoras weitergeführt, eine Verbindung geschaffen von Kosmologie, Welterklärung, Mathematik, Naturwissenschaft, Ästhetik. Bei den Griechen alles eins. Und davon abgeleitet die Behauptung, die Zahl, das zahlenmäßige Verhältnis ist das Grundprinzip aller Dinge. Ja, hier schließt sich der Kreis. Proportion ist letztendlich der Ausdruck des Gesetzes. Harmonische Proportion ist der Ausdruck eines Grundprinzips der Welt. Und mathematische Regeln sind die Bedingung für die Existenz von Schönheit, sind quasi die göttliche Formel, wenn man so will, sind der Schlüssel und sind auch die Ausdrucksform davon. Das ist die Gleichung, die die Griechen machen, und wir werden verblüffend sehen, wie wichtig das denn auch für die mittelalterliche Kunst ist. Das wird übertragen auf die Architektur, weil diese Zahlenbegriffe natürlich auch auf räumliche Verhältnisse übertragen werden, und das geht dann wirklich nahtlos bis ins Mittelalter über die Proportionslehren von Vitruv, der die zentrale Architekturtheorie der Renaissance geschaffen hat. Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer und viele andere. Die Welt des Mittelalters, die Architekturtheorie, die ästhetische Theorie des Mittelalters ist davon geprägt. Harmonie, Prinzip der Zahl, Proportion, Verhältnismäßigkeit. Dahinter steckt die Vorstellung des Makro- und des Mikrokosmos. Dass ich im Kleinen die Entsprechung fürs Große habe und umgekehrt, dass alles in einem Zusammenhang steht und dass diese Entsprechung des Kleinen und Großen mathematisch, musikalisch, ästhetisch ausgedrückt werden kann. Dass die Künste eigentlich auch den Zweck haben, diese Demonstration der Gesetzmäßigkeit zu leisten. Das kann man an vielen Strömungen auch in der Philosophie dann auffinden. Scotus Eriugena, 9. Jahrhundert nach Christus, spricht vom Zusammenspiel der Schöpfung in Harmonie. Die Schule von Chartres im 12. Jahrhundert greift Platon über Augustinus auf und deutet den Kosmos als Einheit aus der Ordnung Gottes. Das sind dann Zusammenhänge, die ins Christliche übertragen werden. Die Seele in ihrer Beziehung zu Gott, die Vorsehung als Einbindung eines persönlichen, individuellen Schicksals in ein großes, ganzes Schicksal überhaupt. Also diese theologischen Begriffe finden eine Verschmelzung mit dem antikischen Denken. Das ist aber ein großes, großes Thema, was ich heute ein bisschen ausklammern würde. Das wäre nochmal Stoff für einen eigenen Vortrag. Die Verbindung von griechischem Denken und abendländischer Theologie. Natur wird da gesehen, und das ist, denke ich, auch für die Kunst im Mittelalter eine prägende Idee, als vervollständigende, vollziehende Kraft. Was wächst, was geschaffen wurde, wächst in diese Harmonie hinein. Und damit vollzieht sich auch der Sinn sozusagen. Also da wird, sagen wir, auch eine ästhetische Kategorie in eine philosophische übertragen. Immer wieder schön, für Platon sind, ich habe es vorher schon angesprochen, die Ideen das Wichtige. Die Ideen sind quasi die Modelle der Wirklichkeit. Demgegenüber, ich sage mal, im einzelnen Aspekt der Welt die Unvollkommenheit gesehen wird. Die Ideen sind das Wichtige, das Prinzip dahinter. Und die Kunst und die sogenannten schönen Künste, also alles, was, ich sage mal, mit einem gewissen Maß und mit einer gewissen Regelhaftigkeit umgesetzt wird, ist in der Lage, diese Ideen ein Stück weit in die Wirklichkeit zu bringen. Deshalb sind die schönen Künste, es wird auch später nochmal davon die Rede sein, wirklich etwas ganz Erhabenes, wenn man so will. Das hat nichts mit der Unterhaltung unserer Zeit zu tun, sondern das ist wirklich, wenn man so will, Dienst am Gesetz. Schönheit ist die Form, wie die Dinge im Schöpfungsprozess in der Vervollkommnung annehmen. Und interessanterweise ist das Hässliche und Böse in dieser Anschauung durch Proportion und Gegensätzlichkeit auch wunderbar unterzubringen. Es ist nichts, was ich rausschmeißen muss, was ich verdrängen muss, sondern es gehört dazu. Es ist praktisch ein Kontrastmittel, wenn man so will. Es ist der Gegensatz, an dem sich das Positive und das Gute abzeichnet. Und das Gute wird, sagen wir, über dieses Denken überhaupt erst profiliert durch das Hässliche und das Böse. Insofern finden wir gerade auch im Mittelalter beeindruckende Darstellungen des Hässlichen, des Bösen, des Verwerflichen. Das habe ich mir heute Morgen überlegt, ist vielleicht ein bisschen frech, diesen Spruch Form follows Function mit Thomas von Aquin in Verbindung zu bringen. Möchte ich jetzt aber auch nicht groß diskutieren. Wichtig ist nur, dass bei Thomas von Aquin, der eigentlich der überragende Denker ist in der Theologie, der sich mit den alten Griechen auseinandergesetzt hat, dass der Schönheit auch mit Vollständigkeit und mit Eignung für den Zweck, mit Zweckmäßigkeit zusammenbringen. Da gibt es ein Bild bei ihm, gibt viele Bilder, zum Beispiel von den Steinen, die das Gewölbe stützen in der Kirche. Da sagt er, jeder einzelne Stein ist schön, weil er einen Dienst am Ganzen tut, sozusagen aus dieser gelungenen Funktionalität heraus. Ein anderes Beispiel ist das vom Kristallhammer. Ein Kristallhammer wäre von mir aus als Artefakt schön, glänzt schön, ist schön gearbeitet, hoppla, wie kunstfertig und so, ist aber letztendlich nicht schön, weil wenn er seiner Funktion gerecht werden soll, nämlich einen ordentlichen Schlag zu entwickeln, würde er in 1000 Teile zerspringen, nicht funktionieren. Insofern ist der Kristallhammer in diesem Sinne nicht schön. Schön ist hier auch als Vollständigkeit und als Zweckmäßigkeit gesehen. Schönheit also, und soweit sind wir jetzt, und jetzt müssten meiner Erinnerung nach auch die Bilder losgehen. Schönheit ist ein kosmisches Prinzip. Und dieses kosmische Prinzip prägt die Ästhetik wirklich über 2000 Jahre gut, ja, bis etwa 1500. Und dann gibt es bestimmte Kriterien, die das kosmische Prinzip Schönheit ablösen. So, ich habe eine Repräsentation dieser Harmonie im Ästhetischen ist ja der sogenannte goldene Schnitt. Ich habe versucht, ich bin mathematisch nicht sehr, sehr begabt, eine populäre Erklärung für den goldenen Schnitt zu finden. Bin mal gespannt, was Sie dazu sagen. Der goldene Schnitt ist ja mal grob gesagt, wenn sich auf einer Strecke AB, auf der ich etwa nach zwei Dritteln einen Punkt C setze, das Verhältnis von AB zu AC im gleichen Verhältnis. AB zu AC gleich AC zu CB, hat sicher jeder sofort kapiert, außer mir. Ich habe mir eine einfache Umsetzung dafür gebastelt, beziehungsweise ich habe sie natürlich gefunden. Im Prinzip kann man sagen, wenn ich eine Drittelung meines Bildformates mache, so wie wir das hier haben, im Prinzip die Seitenlinien in drei annähernd gleiche Teile teile, dann habe ich auf diesen Linien und auf den Schnittpunkten die wichtigen Orte meiner Bildkomposition, meiner Bildausgewogenheit. Wenn ich nach diesem Drittelprinzip mein Bild organisiere, kriege ich ein harmonisches, ausgewogenes Bild hin. Die Mathematiker unter Ihnen oder die Kompositeure mögen das zu holzhammermäßig finden. Ich bin eigentlich entzückt gewesen von dieser Darstellung, weil wir überall, wenn wir sagen wir, in harmonischen, ausgeglichen erlebten Bildern diese Drittelung machen, überall sehen, dass wir tatsächlich so eine Grundstruktur haben, die eben, ach, das hat ja sowieso keinen Sinn, die eben zu funktionieren scheint, egal wo wir dieses Schnittmuster drüberlegen. Das hier ist noch ein Ausdruck dessen, warum man in der mittelalterlichen Ästhetik auch in den goldenen Schnitt verliebt war. Ich kann den goldenen Schnitt quasi in die Unendlichkeit übersetzen, so wie Sie das hier dargestellt finden. Also war der goldene Schnitt eben ein Ausdruck dieser erhabenen Gesetzmäßigkeit und dieser Vorstellung von ideeller Harmonie. Piero della Francesca, Sacra Conversazione in Milano ist es, glaube ich, weiß jetzt gerade nicht, 1472 bis 1474 gemalt, ist rein rassig auf dieser Drittelung komponiert, einfach um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, wie das quasi in der Umsetzung denn aussieht. Ja, also hier wird die Anbetung des Jesuskindes gezeigt in dieser, ja, wie sagen wir, im Gesetz, wenn Sie so wollen, als ästhetischer, als ästhetisch verbindlich dargestellt sozusagen. Die Palladio Villa in Vicenza funktioniert ähnlich. Ja, ich finde es ganz verblüffend, wie hier diese Proportionsgesetzmäßigkeiten zum architektonischen Prinzip werden. Oder Notre Dame, um ein paar hundert Jahre früher, immer diese Aufteilung nach Regeln des goldenen Schnitts, das ist jetzt natürlich wirklich grob dargestellt, aber ich denke, es ist anschaulich. Die Fensterrose Nord in Notre Dame, was auch klar wird, ist, dass der künstlerische Ausdruck in dieser Epoche, die lang dauert, immer die Darstellung ist von Harmonie, von Gesetzmäßigkeit auf Basis eines Grundprinzips. Das ist eine ganz andere Auffassung von Kunst, als wir sie heute in der Neuzeit haben. Ja, das ist im Prinzip die Beweisführung dafür, dass auch die Idee des Menschen in diesen Proportionen funktioniert. Also das ist nicht, das hat genau diesen Zweck. Saint-Chapelle ist Gotik. Ich habe nicht gefunden, wann sie wirklich gebaut war, aber es muss so 1100, 1200 rum sein. Also das kann man einfach mal so konstatieren und man könnte noch 20 andere Dinge ansehen und wirklich einigermaßen verblüfft feststellen, dass es so funktioniert. Das ist das Prinzip. Wenn man jetzt kritisch wendet und sich fragt, naja, wie kommt es denn eigentlich und so, dann könnte man aus heutiger Zeit sagen, naja, das ist ein bisschen arg verkrampft. Man klammert sich hier an eine ideale Vorstellung von Harmonie, ein bisschen aufgesetzt aus der heutigen Sichtweise vielleicht beurteilt. Und man muss natürlich sehen, dass diese Zeit eine Zeit großer Krisen war und hohe Kindersterblichkeit, Hungersnöte, das Leben war hart, man wurde nicht älter als 40 Jahre und der Tod war gewiss und die Pest kam regelmäßig. Also man hat natürlich eine Jenseitsorientierung in einem ganz anderen Ausmaß natürlich gehabt. Und die Kunst war natürlich auch, wissen wir ja auch, vielfach christlich geprägt oder vor allem christlich geprägt und christlich-kirchlich beauftragt. Demgegenüber war ein ganz moralisch rigides Urteil über Vergänglichkeit und äußere Schönheit gestanden. Äußere Schönheit galt in dem Sinn nichts. Ja. Das war dann eher von mir aus das Geschmacksurteil. Gesucht wurde dahinter, was ist die Idee eigentlich, was ist das Prinzip, was ist darin wesentlich, wesentlich. Ich hatte auch gesagt, dass Hässlichkeit und das Böse ein wichtiges Kontrastmittel darstellte. Wir haben die Monster in den Skulpturen der Portale mittelalterlicher Kathedralen. Wir haben grauenvolle Darstellungen der Martyrien Christi oder auch Höllendarstellungen. Das kommt sicherlich aus dieser unverdrossenen Ansicht, dass diese Gegensätzlichkeiten in der Ordnung sind. Und es war natürlich auch dabei ein gewisses menschlich, allzu menschliches Faszinosum am Wunderbaren, am Exotischen. Über diese Kontrast-Sichtweise hatte ich schon gesprochen. Das erklärt, warum man so ein Bild machen konnte. Oder auch so eins. Es steht nicht im Gegensatz. Da konnte man richtig in die Vollen gehen. Jetzt sagte ich, mit der Reformation und auch mit der Verwissenschaftlichung, mit der Änderung mit dem Abkommen vom heliozentrischen Weltbild, kommen wir in eine merkwürdige Auflösung, die sich so ab dem 15., 16. Jahrhundert bahnbricht. Und ich sage mal, als letztes Aufblühen gibt es nochmal so eine merkwürdige Kombination von Schönheit, die daraus gebildet wird, dass sie sehr genau beobachtet. Ja, ich habe einfach eine immer größere Meisterschaft natürlich auch in der Darstellung. Die Zentralperspektive hat man im Griff, das Thema Körperlichkeit hat man im Griff. Aber man sucht jetzt, sagen wir, mit der verfeinerten Technik weiter nach dieser überweltlichen Gesetzmäßigkeit, sucht, sagen wir, im Individuellen. Das habe ich einfach jetzt mal erwischt. Ja, ich mache keine zeichenhaften Darstellungen mehr von Menschen, sondern ich bilde das sehr individuell ab, suche aber auch in dieser Individualität wieder dieses Überzeitliche. Das ist eigentlich der Umbruch. Ja? Wir sind heute ganz im Individuellen. Damals fing das an, aber damals hat man noch die göttliche Spur darin gesucht. Das tut man auf eine andere Art bis heute, aber eben nicht mehr so wie damals. Schönheit ist Kontemplation und Meditation dieser übernatürlichen Vollkommenheit, die sich, weiß man, in der Welt nie vollkommen realisiert. Insofern tritt die uns gegenüber, ich sage mal, aus der heutigen Sicht, als eine gewisse Übersteigerung, auch Überladung. Zum Beispiel auch in der Symbolik. Plötzlich ist da so wahnsinnig viel reingepackt in die Bilder. Da braucht man eine Erklärung, um überhaupt zu verstehen, was davon abgeht, was in dem Bild abgeht. Und dazu kommt noch, dass, ich sag mal, in den individuellen Bildnissen, also in den Abbildungen von Individuen, eben auch diese Exemplarität gesucht wird, also auch eben diese übergeordnete Gesetzmäßigkeit. Das ist so ein Bild, das steckt also voller zahlloser Anspielungen. Da könnte man allein einen Vortrag daraus gestalten, was in diesem Bild alles drinsteckt. Und gleichzeitig sind hier aber auch ganz individuelle Figuren abgebildet. Also die Dame, die da Blumen streut, der Frühling, ist ja auch eine identifizierte Figur, ein Modell, was Botticelli ja mehrfach abgebildet hat. Das hier wäre jetzt sicher kein Meisterwerk aus heutiger Sicht, aber ist auch eben ein Ausdruck von dieser Kombination von, sagen wir, individueller Abbildlichkeit und ekstatischer Dimension der Idee, die dahinter steckt. Die Ölmalerei wurde erfunden und speziell bei den flämischen Malern um diese Zeit ist da eine wahnsinnige Qualität dadurch entstanden. Und nicht nur, dass wir, wenn wir diesen knienden Herrn dort links betrachten, der könnte fotografiert sein. Das sind ganz frappierende Bilder. Diese Epoche bringt unglaubliche Bilder hervor. Und das Licht, was dort von außen reinkommt, die Darstellung der Landschaft und so, das ist super, super individuell, aber gleichzeitig von einem Schimmer überkleidet, der eben in diese Jenseitigkeit weist. Auch das hier ist eine individuelle Darstellung, die aber auch für das junge Mädchen an sich steht. Ganz verblüffende Bilder. Frappierend. So. Die Abbildung des Individuellen und der Versuch, darin das Gesetzmäßige darzustellen. Wir gehen weiter in der Zeit. Und dieses Thema Individualität wird immer mächtiger. Die Renaissance bringt selbstbewusste Frauen hervor, die sich mit Kosmetik und extravaganter Coiffure zur Geltung zu bringen wissen. Sie diktieren die Mode an den Höfen. Frauen kommen immer weiter, damals schon, bringen sich aktiv in den sogenannten schönen Künsten ein. Die schönen Künste waren Rhetorik, Philosophie, dialektische Fähigkeiten. Auch das ist ein ganz anderer Kunstbegriff, wenn man so will. Also was Maß, was Sitte, was Können verschafft, ist schöne Kunst und auch eine Domäne der Frauen. Und in den Abbildungen hat man eine merkwürdige Spannung zwischen, ich nenne es mal, dem rätselhaften Wesen weiblicher Schönheit, also einem unfassbaren, auch bewunderten, und einer ganz auf sich selbst versammelten, selbstgewissen Ausdruck. Auch verblüffend, wenn der Blick darauf mal geschärft ist. Ein unglaubliches Bild, ja, ganz kurz nach diesem Botticelli gemalt von Leonardo, fällt mir nichts dazu ein. Ich hoffe, dass Sie es einigermaßen sehen können. Oder sie hier, ja, sie guckt ja super cool, stellt ihren perfekten Körper aus und ist aber, ja, ist eigentlich eine Provokation, wie die guckt. Ja. Oder sie hier, weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Also sieht ja wirklich hoffentlich von hier nicht so schlimm aus wie von hinten. Die guckt quasi wie im Moment der Fotografie erwischt, guckt sie aus dem Bild raus. Sie ist aber eine Heilige natürlich. Ja. Über 100 Jahre später sind wir sehr, sehr weit vorgedrungen in dieser ja, individualistischen Darstellung von Körperlichkeit und von Schönheit. Ja. Das ist, da gibt's, das ist ein Bild für sich, das ist eine Reflexion, die sie macht über sich, auch eine unerhörte Erfindung, dass ich ihr Gesicht im Prinzip bloß über den Spiegel wahrnehme. Die Herren stehen in der Zeit der Renaissance, die abgebildeten Herren, die letztendlich ja auch für Schönheit stehen. Abgebildet wird, was schön ist oder was super hässlich ist, weil es exemplarisch hässlich ist. Der Mann der Renaissance steht im Mittelpunkt der Welt, zeigt Macht und Härte, weiß, was er will. Man sieht, dass er es auch bekommt. Heavy. Ein Killer, der Mann. Wie viele Frauen? 4. 5. Alle unterm Fallbeil gestorben. Er auch. Sehen Sie die Knicknase? Also was man nicht sieht, erst deshalb von der Seite gemalt, ist, dass das andere Auge im Prinzip reingehauen ist. Der Mann war einer der berühmtesten und erfolgreichsten Söldnerführer seiner Zeit. Da hat man ja gegen Geld viel Krieg führen können. Dadurch ist er reich geworden und über die Nase hat er einen Speer reingekriegt. Deswegen ist die abgeknickt. Er war aber ein großer Kunstfreund, Freund des Schönen. Und dieses Bild ist eigentlich ein Hochzeitsbild. Und hier sehen wir seine Frau. Super individuell, auch gar nicht beschönigend, wenn man so will. Sondern so, wie er halt aussieht. Jetzt kommen wir zunehmend in eine Sphäre, in der sich Schönheit, vor allem nach der Reformation, die ja auch eine Ernüchterung darstellt, mit dem Nützlichen verbindet. Frauen können verführerisch, unsinnlich sein, ohne ihre Rolle als Hausverwalterin oder Partnerin zu leugnen. Plötzlich ist sowas möglich. Auch nicht schlecht. Das Brot ist sehr liebevoll gemalt. Oder Sie hier. Ganz neue Art von, was ist bildwürdig eigentlich? Was ist schön? Und diese ideale Vorstellung von Harmonie oder Proportion interessiert hier nicht mehr. Es ist ein schlagartiger Abbruch, der so etwa 100 Jahre vorher passiert, über diese Individualisierung, über die Selbstorientierung initiiert. Woher kommt es? Es kommt nicht nur von dieser Individualisierung, sondern es kommt auch daher, dass der Fortschritt letztendlich das Denken auf sich selbst zurückwirft. Sich den Wissenschaften zu widmen, führt nicht zur Seelenruhe, wie es einmal dieses Eingebundensein in eine Gesetzmäßigkeit, in ein bestimmtes Weltbild durchaus leisten konnte, sondern zu Düsternis und Melancholie. Ich weiß gar nicht, ich habe in deinem Buch gar nicht mal nachgeschaut, ob du dich damit auch beschäftigt hast. Der Fortschritt reißt den Menschen aus dem Mittelpunkt der Welt und schleudert ihn an den Rand der Schöpfung. Der Kanon, was gut ist, was schön ist, wie man etwas darzustellen hat und die dem Ideal verpflichtete Anschauung der klassischen Betrachtungsweise, also der von den alten Griechen her entwickelten Anschauungsweise, wird von innen heraus ausgehöhlt und aufgelöst. Und wir haben jetzt, das ist der nächste Schritt, ja, ich habe individuelle Bildnisse, der nächste Schritt ist, dass ich im Prinzip vorhandene Formen mit dieser Individualität besetze. Wir haben es schon gesehen bei der Dame, die dieses Kindzeug und so aus dem Format rausguckt. Wir sehen es bei ihm, ja, in dieser klassischen Dreieckskomposition, die eigentlich für Könige vorbehalten ist. Also wir haben den Heinrich den VIII., den wir vorher gesehen haben. Den haben wir genau in dieser Art von Komposition, die natürlich ein Repräsentations-, ein Gültigkeitsmuster darstellt, haben wir jetzt für ihn. Und er guckt also nicht sehr selbstgewiss in die Kamera, um es mal so auszudrücken. Er ist sehr, sehr hiesig und sehr, sehr diesseitig. Und auch er ist kein selbstgewisser Typ mehr, sondern einer, der immer weiter guckt, immer weiter fragt, auf keinen Fall mit diesem Bild zu Ende ist, auf keinen Fall eine gültige Aussage macht, sondern einfach abbildet und eigentlich nicht versteht, was er sieht. Meine These. Schlüsselbild für diese Haltung ist die Melancholie von Albrecht Dürer, dieser, ist ein Holzstich oder ein Kupferstich, ist ein Holz? Holzstich, super Leistung, super fein. Und hier haben wir den eigentlich fragenden und ich sag mal, mit wissenschaftlichen Studien Beschäftigten, der hier so mit Zirkel zugange ist, der geometrische Modelle da um sich rum hat und eben über diese Erkenntnisse, die er gewinnt, in Melancholie verfällt. Ich stelle fest, vielleicht, dass ich nichts weiß oder dass das, was ich durch Erfahrung und durch Wissenschaft in Erfahrung bringe, dass mich das eigentlich eher aus meiner Selbstgewissheit heraustreibt. Und das ist ja auch der Zustand, in dem wir heute sind. Wir wissen nicht mehr so richtig, was ist verbindlich, was ist der Sinn, ah, da gibt es viele Möglichkeiten und so. Das ist der Fall, der hier in diesem Bild vor 500 Jahren beschrieben wird. Wir sind an der Türschwelle zur Entdeckung der Subjektivität. Wir haben von individuellen Darstellungen gesprochen, von subjektiven Betrachtungsweisen. Das entstehende und sich stabilisierende Bürgertum des 18. und 19. Jahrhunderts bricht mit dem antiken Ideal der Renaissance endgültig und befragt es neu, also diese Darstellungsprinzipien. Vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes, der Vorurteilslosigkeit, der Methode, der Sittlichkeit und der Erfahrung aus. Ich muss jetzt, sagen wir auch im Zug der Aufklärung, die Gesetzmäßigkeiten aus mir selber definieren und die Werte selber festlegen. Und in der Zeit leben wir mehr oder weniger bis heute. Schönheit wohnt nicht mehr den Dingen als Idee inne. Sie ist Erlebnis eines möglichst unvoreingenommenen Geistes. Schönheit muss ich selber herstellen. Schönheit muss ich erkennen. Das ist exakt unsere Position bis heute. Also die letzten 500 Jahre beschäftigen sich damit und vor allem, sagen wir, im 18., 19., 20. Jahrhundert ganz drängend. Wir gucken uns an, was es für Formen hervorbringt. Auf jeden Fall gibt es keinen Kanon mehr. Deshalb reden wir oft heute von, das ist Geschmackssache, ja, aber das ist eine große Schwierigkeit. Wenn alles Geschmackssache ist, ja, was ist denn dann noch gültig? In dieser Spannung leben wir. Wir leben nicht immer gut in dieser Spannung. Und es kommt auch eine Menge Experimentiererei auf in dieser Spannung. Und nicht immer sind alle glücklich damit. Das 18. Jahrhundert schwingt zwischen den Polen Rousseaus, Kants, Desarts. Der Klassizismus ist kein antikisch paraphrasierender Stil, sondern eine Mischung aus diesen explosiv miteinander verbundenen Möglichkeiten, die die Zeit einfach bietet. Wir haben Adel immer noch, wir haben Unternehmertum entstehend, wir haben Aufklärung, guck selbst danach, denke selbst, wir haben Absolutismus, wir haben zeitgleich den Sonnenkönig, wir haben den Kantschen kategorischen Imperativ, handle so, dass dein Handeln zum Maßstab für alle werden kann. Aber wir haben genauso zeitgleich diesen durchgeknallten Desart mit seinen Grausamkeitsdarstellungen, die im Prinzip im Ausloten dieser Freiheit darstellen, die man natürlich hat. Ja, wenn man selber denken darf, dann kann man auch solche Dinge denken. Das ist die Abwesenheit des Kanons. Der übergeordnete Impuls, auch wieder bis heute letztendlich, ist sapere aude, vage zu denken, was es schon bei Horaz gab, was von Kant aber aufgegriffen wurde in habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist unsere Position. Was passiert jetzt mit dieser Position? In der Gesellschaft, im Bewusstsein, Was passiert für den Schönheitsbegriff? Das Gefühl wird rehabilitiert. Gefühl ist nicht mehr nur eine Störung des Geistes. Im Mittelalter hätte man gesagt, hör doch auf mit der Gefühlsseligkeit. Das ist ja alles Bullshit, das ist Prozess. Ja, was ist die Wahrheit dahinter? Was ist das Prinzip dahinter? Gefühligkeit. Das hat keinen Sinn. Das ist flüchtig. Das hat keinen Bestand. Jetzt, wo ich sag mal, davon ausgehe, dass ich mir die Dinge selber erschaffen, selber erarbeiten muss, nehme ich das Gefühl gerne her, weil es mir helfen kann, vielleicht zu begreifen, vielleicht näher ranzukommen. Die Leidenschaften und die Sinnlichkeit im Verbund mit der Vernunft natürlich, mehr oder weniger im Verbund mit der Vernunft, erschließen sich das Gefühl jetzt auch, um auf die Pirsch zu gehen, was ist jetzt schön, was ist jetzt wahr, was ist jetzt gut. Und in dem Zug entdeckt man ja auch die Natur wieder. Im Übrigen kommen die Frauen auch weiterhin. Das Schöne ist subjektiv, darf Geschmackssache sein. Das Private ist auch erlaubt, das Individuelle sowieso. Und jetzt geht es darum, sich vor allem aus bürgerlichen Kontexten Normen selber zu setzen, weil die Religion und die Philosophie und der Wertekanon der Gesellschaft einfach in dem Maße nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern gebildet werden. Madame Pompadour liest die Enzyklopädie, ein aufklärerisches Werk aus der französischen Philosophie und Literatur. Das Schokoladenmädchen bringt den Kakao, den man aus den Kolonien importiert hat und auf dem Sofa gerne genießt. Und Madame Recamier posiert für ein selbstbewusstes Porträt um 1800. Also hier kommt, ich sag mal, zu dem selbstsicheren, selbstgewissen Blick auch noch ein gewisses Standing hinzu. Ja, das ist durchaus. So, das sind wir. Lesen ist überhaupt ein Riesenthema. Und Frauen eben wichtige Darstellungsmöglichkeiten. Was schön ist, ich sagte schon, ist eine Frage des Bewusstseins desjenigen, der ein Geschmacksurteil äußert. Das Schöne zu schaffen, heißt von daher, den Betrachter zur Anteilnahme zu begeistern. Ich muss jetzt also als Künstler im Prinzip auch attraktiv sein, muss begeistern können, möchte mit meinen Kunstwerken edle Leidenschaften hervorrufen. Auf diesem Weg kam man dann letztendlich auch auf die Erhabenheit der Natur. Das ist plötzlich ein Thema. Wir besinnen uns zurück, wir suchen nach Wertmäßigkeiten, nach Gesetzmäßigkeiten, schauen uns die Natur an und danach, ob vielleicht dort das Schöne zu finden wäre, vielleicht auch hässliche, katastrophale, aber auf jeden Fall etwas, was über mich hinausgeht, was mir eine größere Dimension offenbart. Das ist diese Geschichte hier. Das kommt aus diesem Impetus. Interessant ist, dass viele von den Caspar David Friedrich Bildern die Menschen vom Rücken her zeigen. Also ich soll mich quasi in die reinversetzen. Um die geht es gar nicht, sondern es geht um dieses Aufgehobensein in Natur, es geht um dieses Aufgehen in der Betrachtung, auch so in weiten Horizonten und so weiter. Das Erhabene in der Natur. Eine weitere Suchrichtung in der Ästhetik geht, ich habe es hier überschrieben, mit in Richtung Kult des Außergewöhnlichen. Mit der Industrialisierung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sieht der Künstler zusehends auch seine privilegierte Stellung bedroht. Demokratie, Wachstum der Städte, die Arbeiterklasse, die durch die Industrialisierung natürlich wächst, ja, überhaupt geht alles in die Städte. Und die Bewusstheit, die Arbeiterklasse mit sich trägt, Marx hat 1848 sein kommunistisches Manifest geschrieben, führt dazu, dass sich die Kunst eigentlich von solchen Trivialitäten verabschiedet. Sagt also, bleiben wir bloß mit dem Scheiß vom Leib, da sehen wir uns nicht mehr. Da können wir, sagen wir, nach unseren wahren Werten und nach unserer, sagen wir, Unbedingtheit, da finden wir nichts. Deshalb gibt es eine ganz seltsame Strömung, die auch bis heute fortdauert, einfach anders zu sein, einfach dagegen zu sein, um jeden Preis interessanterweise. Es entsteht eine neue Faszination für das abseitige, dunkle, dämonische, Übertretung, Krankheit, Dekadenz, das Entsetzliche, auch der Tod werden zu beschworenen Themen. Das ist die Zeit, in der so Bücher erscheinen wie Frankenstein oder Dracula. Ja, das ist exakt die Zeit, in der sowas rauskommt. Oder Edgar Allan Poe seine Sachen schreibt. Oder Baudelaire, die Blumen des Bösen. Das ist so dieses L'art pour l'art, Kunst um der Kunst willen. Eine Abschließung der Kunst in sich selber. Kunst ist an sich eine tolle Sache und je künstlicher und künstlerischer Kunst ist, desto wertvoller ist sie. Sehr, sehr vielgestaltig, weil wir sowohl diesen Dandyismus bei Oscar Wilde oder die Dekadenz von Baudelaire, die Rauschhaftigkeit Rimbauds, das Schauerliche bei Poe, bis hin zu den Impressionisten im Prinzip dieses sich auf sich selbst zurückziehen der Kunst haben. Die Impressionisten fangen damit an, die Kunst selber zum Gegenstand zu machen. Ja, wir untersuchen jetzt das Sehen und wie man wahrnimmt und so. Ja. So kann man es interpretieren, finde ich sehr bestechend und interessant. Die gedankliche Klammer ist jedoch, schön ist in dieser Zeit und aus dieser Haltung heraus, Kunst und Künstlichkeit an sich, ihren Wert bezieht die Kunst aus dem schöpferischen Akt, dem Rausch oder dem Ideal des Schaffens. Zitat, je mehr wir die Kunst studieren, desto weniger kümmert uns die Natur. Kann man auch heute noch vielen Dingen anheften, passt sehr gut. Anders sein, Kunst um der Kunst willen. Darstellung eines Dandy, ja, eines Menschen, der mit weißen Handschuhen nur ganz bestimmte Dinge anfasst, der, ich sag mal, über erlesene Kleidung sich abhebt. Das ist diese Zeit, in der sowas geboren wird. Blasiert zu sein, ist eine tolle Geschichte. Und dazu gehört, was ich hier Symbolismus nenne, Kunst wird plötzlich zum Türöffnen in eine andere Welt, zur Entzifferung geheimer Symbole. Kunst wird Sehertum. Das geht bis zu James Joyce, der in diesem sogenannten Stream of Consciousness Prosa schreibt, ohne Punkt und Komma und ohne Absätze gibt es lange Passagen im Ulysses oder bei Finnegan's Wake, geht es in die Unverständlichkeit, weil er einfach die Tore zu seinem Unbewussten aufmacht und sagt, ich lasse es laufen. Da kommt die Wahrheit raus, eine psychologische Wahrheit oder eine spirituelle oder eine Wahrnehmungswahrheit, die ich einfach transportieren will. Auch Marcel Proust, Suche nach der verlorenen Zeit, seitenlange Meditationen, kleine Details, die ich angucke, ekstatische Exkursionen ins Herz der Dinge, Entzifferung dieser verlorenen Wahrheit und Wirklichkeit. Wer zu sehen gelernt hat, als Künstler oder mit der Kunst, sieht die Dinge so, stellt die Dinge so dar, wie sie aus sich heraus sind. Also es ist diese fortwährende Suche nach der neuen Wahrheit, nach der neuen Identität, die wir die letzten 500 Jahre und bis heute letztendlich über die Kunst schreiben können. Gemessen am antikischen Ideal, an der Harmonielehre nenne ich es jetzt mal so, verlässt hier und früher schon die Suche nach der Schönheit den Himmel und taucht ins Innerste der Materie ein. Das, was ist, müsste doch diese Wahrheit bergen. Für die Wahrheitssucher und für die Seher ist es essentiell, unvoreingenommen vorzugehen. Also nicht zu intellektuell, nicht zu theoretisch, sondern praktisch. Sei es ausschweifend, wie zum Beispiel Rimbaud, also dieses ganze Thema Entgrenzung, hat das hinter sich. Ja, auch wieder Punk, Dieses lass die Sau raus, ja, und du wirst sehen, es bringt dir ein ekstatisches Erlebnis, es bringt dir einen neuen Kontakt zur Wirklichkeit. Der Impressionismus ist von einer ähnlichen Ansicht zu erklären. Ich bin spontan. Sie kennen vielleicht von Monet diese Serien von Kirchen, Kathedralenfassaden oder Heuschober oder so, wo einfach, da hat er dann irgendwie 10 Leinwände gleichzeitig bearbeitet und zack, 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 je schneller, desto besser, weil er sagt, wenn ich das spontan mache, wenn ich nicht so viel denke, dann fange ich mehr Wirklichkeit ein, als wenn ich es konstruiere, weil dann bin ich selber viel zu stark involviert. Ich bin eigentlich der Trichter, durch den diese Geschichte durchkommt. Ich bin das Medium, wenn man so will. Kann man auch analytisch angehen, wie Cézanne, der über Äpfel Tage und Monate meditiert und eigentlich den Apfel der Äpfel malen will, sozusagen, immer wieder. Langer Text, ich lese ihn vor. Der Dichter macht sich sehend durch eine lange, gewaltige und überlegte Entregelung der Sinne. Alle Formen von Liebe, Leiden, Wahnsinn. Er sucht sich selbst, er erschöpft alle Giftwirkungen in sich, da hängen auch massive Drogenerfahrungen damit zusammen, um nur den innersten Kern davon zu bewahren. Das waren frühe Kiffer in der Zeit. Die haben sich wirklich gegeben, um diese Entregelung der Sinne zu transportieren. Das hat eine direkte Linie zu Jim Morrison von Doors oder Patti Smith oder andere Leute, die letztendlich da direkt anschließen. Unsägliche Qual, wo er des vollen Vertrauens, der gesammelten übermenschlichen Kraft bedarf, wo er unter allen der große Kranke, der große Gesetzesbrecher, der große Verdammte wird, alles in Ordnung, alles okay, im Dienste der Wahrheit machen wir das, weil dadurch werde ich auch der höchste Wissende, der Schamane. Denn er, der Wissende, kommt an beim Unbekannten, was immer es ist. Das ist eine ekstatische Erfahrung. Weil er seine schon reiche Seele weiter hinausgebildet hat, weiter als irgendjemand sonst. Er kommt an beim Unbekannten und wenn er überwältigt, daran endete, dass er das Gesicht verliert. Und Rimbaud hat mit 21 aufgehört zu dichten und nie mehr was geschrieben. So hat er sie doch gesehen. Die Erfahrung ist wichtiger als das Resultat. Seerosen von Monet hier auch als quasi überwältigende Darstellung in der Orangerie in Paris oder die Früchte von Cézanne. Die Schönheit wird zunehmend praktisch. Wir gehen jetzt, ich sag mal, auch weiter noch in unsere Kultur des Alltags. Wenn ich keine klare Vorstellung von Werten habe, dann liegt die Tendenz nahe zu sagen, naja, also der Wert eines Gegenstandes ist irgendwo auch sein Kaufpreis. Der Platz des Überzeitlichen, der alten Zeit, des göttlichen Prinzips wird zunehmend durch das Praktische eingenommen. Und die Schönheit dieses im alten Sinne Wesentlichen wird abgelöst davon, dass man sagt, naja, lass uns unser Alltagsleben schön machen, da ist ein gewisser Abglanz und eine Stilisierung, die ja auch einen gewissen Wert hat. Schönheit und Industrie, Design, wenn man so heute will, ist auf einmal ein Thema. Alltagsgegenstände waren früher nicht schön, sondern sie waren praktisch. Heute sind sie auch schön. Das fängt damals an. Oder solche Sachen hier. Gab es vorher nicht. Schönheit wird dann immer in der Suche nach den Möglichkeiten praktisch gesehen, wird wertvoll im Alltag. Und jetzt gehen Künstler her und ironisieren das. Da kommen wir dann bei Marcel Duchamp an und den Dadaisten, die den Gegenstand aus seiner praktischen Funktion rausnehmen und ausstellen, quasi isolieren und dadurch ironisieren. Weil sie sagen, naja, also ein Fahrrad, ja, oder ein Pissoir, das ist ja ein Designgegenstand, ein Pissoir kann man gut oder schlecht, schön oder hässlich machen. Nehmen wir mal an, das sei schön. Wenn ich es jetzt aber auf ein Podest stelle, dann ist es schön im erhabenen Sinne. Das ist diese Vorstellung, die hinter Duchamp stellt. Natürlich ist es ein bisschen subversiv. Das ist eigentlich ein bisschen kritisch, ironisch eben. Bei der Pop-Art, die auch Alltagsgegenstände reproduziert, bei Warhol zum Beispiel, die Suppendosen, ist aber diese kritische Distanz in dem Sinn nicht mehr da, sondern hier wird die Serie reproduziert, hier wird als schön einfach gesehen, was im Alltag vorkommt. Hier geht es darum, Alltagsgegenstände wirklich endgültig als schön zu identifizieren. Und schön ist natürlich auch medial gesehen, wenn jeder für 5 Minuten weltberühmt wird, hat Warhol in den 60ern gesagt, heute sind wir so weit übrigens, in den Nachmittagstalkshows oder Deutschland sucht den Superstar, da haben wir diese 5 Minuten Berühmtheit inzwischen. Ist schon klug gedacht. 1917, Pissoir, die Herren kennen diesen Anblick, die Damen vielleicht weniger. Typische Dada-Collage, die mit Zeitungsversatzstücken oder ausgeschnittenen Dingen arbeiten und dadurch Alltägliches in Kunst verwandeln, aber über eine Transformation. Und dann letztendlich die reine Reproduktion, und die Reproduktion ist hier schön. Schönheit wiedergefunden. Ich muss jetzt einfach schneller machen. Wir haben zwar später angefangen. Nur zu kürzen. Kürzen. Nicht schneller, weniger. Ich kann aber nicht kürzen jetzt. Ich muss das jetzt nochmal angucken. Ja. In der Suche nach Schönheit und Wertigkeit wird der Alltag nochmal anders unter die Lupe genommen, indem man die Dinge quasi aus ihren Zusammenhängen reißt, auf eine andere Art als jetzt von mir aus dieses Pissoir. Und man dringt in die Gegenstände nochmal anders ein, versucht überraschende Aspekte rauszuholen, wie so kann ein Auto letztendlich auch aussehen und dann wird es plötzlich Kunst. Oder wenn die Tafel nicht lesbare Schriften aufweist, dann ist das auch interessant. Picasso geht in diese Richtung. Fahrradlenkstange, Fahrradsattel, das Ganze abgegossen in Bronze ergibt einen Stierschädel. Sowas ist Umgang mit Material letztendlich. Was passiert eigentlich damit? Und jetzt kommen wir wirklich in eine Art von Zusammenfassung. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und wahrscheinlich auch weitere Jahrzehnte sind geprägt vom Kampf zwischen der Schönheit der Provokation und der Schönheit des Konsums. Das sind eigentlich die zwei großen Dinge. Entweder man provoziert oder man findet, ich sag mal, im Alltag populäre Dinge schön. Und demgegenüber steht eben dieses provokative Suchen nach dem Anderen, nach dem Ausscheren, nach dem gegen den Strich bürsten. Es ist ein rein rassiger Ausdruck von gegen den Strich bürsten, eine Provokation. Hier geht es natürlich auch darum zu sagen, dass, ich sag mal, kanonisierte Kunstwerke in dem Sinn keine Kunstaussage mehr treffen können für die moderne Zeit. Auch sowas ist ein gegen den Strich bürsten, ist eine Suche nach einer neuen Ästhetik. Eine einzige Kunstströmung ließ sich auf diesen Kampf zwischen Provokation und alltäglich Schönem nicht ein, hat weiterhin das Ideal gesucht, und zwar eigentlich in einer direkt anbindbaren Linie an die Lehre von der reinen Proportion. Das ist die Abstraktion, hier ausgedrückt von Malevich, zum Beispiel im schwarzen Quadrat, eine Darstellung des Absoluten, nur noch getoppt durch sein weißes Quadrat auf weißem Grund. Finde ich auch eine sehr gelungene Geschichte, aber das hier ist vielleicht ein bisschen dekorativer. Hier geht es um solche idealen Zustände. Und wenn man diese Künstler und ihre Arbeit hinterfragt, wird man überall relativ schnell auf mystische, auf religiöse, auf spirituelle Vorstellungen treffen. Hier geht es um Idealität. Die abstrakte Kunst ist das letzte Reservoir eigentlich dieser ich sag mal, überweltlichen Vorstellung. Auch bei Klein, da wird diese Proportionsthematik in die Farbe übertragen. Dieses spezielle Blau, was er entwickelt hat, ist ja ein patentiertes, ganz eigenes Blau, ein transzendentes Blau, wenn Sie so wollen. Da gibt es viele, viele andere Künstler, die ähnliche Dinge versuchen. Die Schönheit des Konsums ist die Zielgerade jetzt, bietet Modelle fürs Leben, insofern ist sie auch schön. Sie kommt hauptsächlich auf uns mit Hilfe der Massenmedien und ist ganz im Stil, das heißt jetzt Geschmack der jeweiligen Zeit gehalten, bietet Schönheitsmodelle, die in jedem Jahrzehnt anders aussehen. Das ist die Schönheit, die wir so landläufig meinen, die aber, sagen wir, mit diesen provokativen oder ideal gemeinten Schönheitsbegriffen wenig zu tun hat. Aber doch immer wieder andere Auffassungen transportieren. Ich habe versucht, für die Herren und für die Damen was zu tun. Da geht es nicht nur um Schönheit, Geschmackssache, sondern letztendlich geht es auch um Identitätsangebote. Und deshalb ist diese Schönheit und der Begriff, der dahinter steht, durchaus ernst zu nehmen. Das sind Verhaltensmodelle, wenn man so will. Das ist ein bisschen überkommen, aber es gibt immer noch Leute, die versuchen, diesem Ideal nachzugehen. Oder viele, die sich da wiedererkennen. Oder hier. Oder da. Oder hier. Super clever. Oder hier. So, was ist das also schön? Schön ist aus seiner Zeit heraus schön, sage ich. Von der Antike bis zur Renaissance ist schön das göttliche Maß. Mach's jetzt ganz einfach. Mit der Reformation, der Entwicklung der modernen Wissenschaft und der Aufklärung wird schön subjektiv. Wobei subjektiv eben auch neue Möglichkeiten und neue Wege bietet. Denn seither begründet jedes Schöne, jeder unterschiedliche Schönheitsbegriff sich aus der Reflexion der Werte seiner Epoche. Die Suche nach der Schönheit versucht sich immer zur Epoche in irgendeiner Form zu erklären und sucht letztendlich individuell nach der Identität mit der Wahrheit. So, herzlichen Dank. Und was sind Ihre Fragen? Aber du willst vielleicht noch das eine oder andere dazu sagen.
Ja, nützen wir vielleicht noch die verbleibenden 2 oder 3 Minuten, um Herrn Feil...
Wir haben eine Viertelstunde später angefangen.
Aber du hast noch nicht Minuten. 60 Minuten gemacht. Sei es drum. Nützen wir die letzten 2, 3 Minuten bis 9 Uhr und stellen Herrn Feil genauso schnell, wie er vorgetragen hat, einfach Fragen. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Was möchten Sie noch wissen? Sie diskutieren ja immer fleißig untereinander. Vielleicht diskutieren Sie mal mit dem Referenten.
Sie besprechen wahrscheinlich, wo Sie jetzt noch hingehen.
Gut. Was ist Schönheit für Sie relevant?
Ja, bitte. Ist in der Geschichte der Schönheit nicht auch zu erkennen, dass Schönheit nicht auch meistens das ist, was man nicht hat oder was nur wenige haben oder wir haben können. So wie es in vielen Kulturen, die eben nicht genügend zu essen haben, dicke als schön gesehen werden, bei uns, wo es Essen im Überfluss gibt, dünne als schön gesehen werden. Früher, als das alle Bauern waren, da waren Glashäutige als schön gesehen und heute werden bei den Bauern Augenpflanzen als schön gesehen.
Schönheit als das Besondere, das Andere, das Seltene.
Ja, aber damit natürlich trotzdem ein Orientierungspunkt. Also ich habe ja versucht zu zeigen, dass wir sowohl natürlich ein Streben nach Schönheit haben, wenn Sie sich das mittelalterliche Weltbild nehmen, dann haben die ja versucht, sagen wir, aus ihrer Beengtheit und aus ihrer Gefährdung ein Stück weit rauszuweisen über die Wirklichkeit, die ja zum Teil grauenvoll war, rauszuführen. Da war Kunst quasi wirklich Erbauung. Und also die Spannung ist immer da. Und in der Neuzeit versuche ich auch das andere zu offenbaren. Und sei es, dass ich sage, Schönheit ist überall. Du musst nur genau hingucken. Oder du musst ordentlich viel Drogen nehmen, dann wirst du auch wissen, was schön ist. Oder? Ja, es gibt ja ganz viele Ansätze in der Moderne. In der Tat ist natürlich immer eine Spannung auch ausgedrückt. Und wenn ich Grace Kelly toll finde und so aussehen will, dann habe ich auch den Ausdruck einer Spannung. Weil ich werde nicht mit Hitchcock drehen, also ich jetzt sowieso nicht.
Ja, bitte. Also, hat die Philosophie etwas zur Schönheit noch gesagt? Wir waren jetzt sehr stark bei der Kunst und wenig bei der Philosophie. Da würden Sie gerne noch etwas mehr dazu wissen. Ja, bitte.
Also in dem Buch sind wahnsinnig viele Texte auch drin. Jetzt weniger von der großen Philosophie, sondern auch sehr viel Prosa, theoretische Texte. Schönheit ist halt ein Anschauungsstoff, wenn man so will. Also insofern haben Sie, wenn Sie sich dieses Buch da angucken wollen von Eco, da gibt es Architekturtheorie, da gibt es alles Mögliche, ja, da gibt es Traktate, da gibt es Theologie und es gibt auch Philosophie. Nehmen Sie Kant zum Beispiel, der auch über Schönheit redet. Was ist eigentlich schön? Da gibt es viel. Nur ich wollte diesen Vortrag eben nicht auf diese Texten aufbauen, sondern ich wollte die Idee vermitteln und dann zeigen, was es ist.
Wenn Sie über die Begriffe, die generell in den Reihen hier vorgestellt werden, sich einen Überblick verschaffen wollen, was die Philosophie dazu gesagt hat. Das ist im Regelfall x-fach mehr als das, was man in einem so einen Vortrag machen kann. Dann kann ich Ihnen empfehlen, sich mal zu Leibe zu führen, was in den Bänden des historischen Wörterbuchs der Philosophie darüber zu finden ist. Das ist ein 12-bändiges Wörterbuch, Projekt, das für die deutsche Philosophie der letzten, sagen wir mal, 30 Jahre, ich glaube in den 70ern startete es, ein ganz entscheidendes wissenschaftliches Projekt war, dieses historische Wörterbuch der Philosophie zu entwickeln. Wenn Sie diese Texte, diese Artikel zu den Stichworten lesen, dann werden Sie merken, dass Sie zuerst einmal für eine Seite ganz, ganz viel Zeit investieren müssen, weil es sehr, sehr dicht und kompakt geschrieben ist, aber Sie erfahren eine Unmenge. Wenn Sie dort beispielsweise das Stichwort Schönheit nachschlagen, dann werden Sie eine ganze Menge Zeit investieren können, um sich das anzueignen, aber Sie werden sehr, sehr reich aus dieser Zeit heraustreten. Es ist eine sehr lohnende Lektüre. Ich kenne wenig Werke, die uns im Grunde die gesamte Kulturgeschichte und Bildungsgeschichte so kompakt zusammentragen wie dieses historische Wörterbuch der Philosophie. Und ja, wenn Sie da dort unter Schönheit nachschlagen, dann werden Sie wissen, was für ein Problem der Herr Feil heute hatte. Da ist nämlich so dermaßen viel drin, dass sich das in 60 Minuten etwa oder 70 oder 80 Minuten nicht sagen lässt. Ist erst herausgegeben von Joachim Ritter und Karlfried Gründer. Das historische Wörterbuch der Philosophie. Ja, natürlich, klar. Nur Adorno und Habermas bringen natürlich ihre eigene Interpretation. Das historische Wörterbuch versucht einfach eine Begriffsgeschichte zu entwickeln, also zu zeigen, wie sich ein Begriff von den Anfängen bis heute unterschiedlich ausgeprägt hat, wie er aufgefasst wurde und so weiter. Also Leute wie Adorno oder Habermas werden dort dann natürlich abgehandelt und dargelegt, aber die haben wiederum in ihren Schriften zuerst einmal einen anderen Anspruch, nämlich nicht darzulegen, wie hat sich der Begriff geschichtlich entwickelt, sondern ihre Auffassung darzulegen von dem Begriff. Ja, natürlich, klar. Ja. Also der Teil, sicher. Die ganze moderne Kulturtheorie kommt um den Begriff nicht rum, die ganze Semiotik kommt um den Begriff nicht herum. Von Eco gibt es ein Sammelband, Aesthesis heißt er. Der Begriff, muss man vielleicht nachtragen, Schönheit hängt auch zusammen mit dem des Erkennens. Ja. Und genau das wird in diesem Sammelband, der, glaube ich, bei Reklam erschienen ist, irgendwann in den 90ern, in sehr vielen kürzeren Texten abgehandelt. Also, ein ganzer Kosmos, den Sie sich da erobern können. Viel Spaß. Ich glaube, jetzt haben wir unseren Spaß gehabt. Es war schön. Kommen Sie wieder. Schönen Abend.